Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir hören heute auf ein Wort aus dem Römerbrief, Kapitel 4. Ich lese uns die Verse 4 und 5. Dem aber, der mit Werken umgeht, wird der Lohn nicht aus Gnade zugerechnet, sondern aus Pflicht. Dem aber, der nicht mit Werken umgeht, glaubt aber an den, der die Gottlosen gerecht macht, dem wird sein Glaube gerechnet zur Gerechtigkeit. Es handelt sich in diesen Versen um eine der zentralsten Aussagen der Heiligen Schrift. Und dass wir diese zentrale Aussage im Römerbrief finden, das ist ganz gewiss kein Zufall. Denn gerade in diesem so kostbaren Brief entfaltet der Apostel Paulus unter der Leitung des Heiligen Geistes das Wesen des Evangeliums. Er schält den Kern des Evangeliums heraus. Es geht um die Rechtfertigung des Sünders, allein aus Gnaden, durch den Glauben an Jesus Christus. Der Römerbrief hat ja für viele in der Vergangenheit eine große Rolle gespielt. Wir denken an den Reformator Martin Luther, wir denken an John Wesley und George Whitefield und viele andere sind gerade durch die Betrachtung des Römerbriefes reichlich gesegnet worden. Und ich hoffe, dass es auch uns immer wieder so ergeht, weil es hier um das Fundament unseres Glaubens geht. Ganz entscheidend wichtig. Und wir haben es immer wieder nötig, an diese Grundwahrheit des Evangeliums erinnert zu werden. Wir sind vergessliche Leute, wenn es um geistliche Wahrheiten geht. Paulus schreibt den Hebräern, ihr habt bereits vergessen den Trost, der zu euch spricht. Als zu Gottes Kindern, mein Sohn, achte nicht gering die Züchtigung des Herrn. Und so geht es um viele Wahrheiten, die wir als Gottes Kinder immer wieder leicht vergessen. Es ist so gewesen, dass nach dem Heimgang des Apostels Paulus gar nicht viel Zeit vergangen ist, da war das Evangelium in den Gemeinden gar nicht mehr so klar. Es waren vielleicht 3 Jahrzehnte vergangen. Da vermischte man die Gnade mit den Gesetzeswerken. Wir sehen also, wie schnell es bergab gehen kann in der Gemeinde Jesu, wenn nicht immer wieder an diese zentralen Wahrheiten des Evangeliums erinnert wird. Der Apostel Petrus schreibt den Geschwistern in seinem 2. Brief, dass er sie erinnert an Wahrheiten, die ihnen bereits bekannt waren, um sie dieser Wahrheiten aufs Neue zu vergewissern. Das wollen wir auch heute Morgen tun, denn das, was ich uns verkündige, ist uns grundsätzlich nicht neu. Wir haben es also nötig, daran erinnert zu werden, weil wir vergessliche Leute sind und weil wir auch als Gotteskinder immer wieder zum Irrtum neigen. Das haben wir also nicht hinter uns gelassen. Das wollen wir also und dürfen wir nicht beschränken auf die Zeit vor unserer Bekehrung, wo wir in die Irre gegangen sind wie die Schafe, Jesaja Kapitel 53, sondern auch als Gotteskinder neigen wir immer wieder zu Irrtümern. Der Herr sagt zu Josua, weiche nicht vom Gesetz ab, weder zur Rechten noch zur Linken. Das heißt, diese Möglichkeit besteht immer wieder für uns, zur Rechten oder zur Linken von der Wahrheit des Evangeliums abzufallen oder abzugleiten. Wir denken an den Apostel Petrus, der von Paulus öffentlich zurechtgewiesen wurde, weil sein Verhalten der Rechtfertigungsgnade, dem Rechtfertigungsglauben widersprach. Wenn selbst ein Apostel Petrus dazu neigte, dem Irrtum in seinem Herzen Raum zu geben, wie viel mehr müssen wir das von uns aus sagen? Im Blick auf uns. Und da ist es wichtig, dass wir uns von den Wahrheiten der Heiligen Schrift immer wieder überzeugen lassen und darin tiefer gegründet werden. Es ist ja eine große Not in unserer Zeit, dass man die eigentlichen Probleme gar nicht mehr so sieht, wie Gott sie eigentlich sieht. Man beschäftigt sich mit den Symptomen der Krankheit, aber nicht mit der Krankheit selbst. Nun, wenn die Welt das macht, dann wundern wir uns nicht darüber, aber wenn das in religiösen Kreisen geschieht, dann ist das ganz, ganz notvoll. So gab es vor Jahren in Helsinki eine lutherische Weltkonferenz und da wurde unter anderem Folgendes gesagt: Die bisherige Rechtfertigungstheologie reicht für die Probleme der heutigen Zeit nicht mehr aus. Es müssen neue Antworten und Wege gefunden werden. Dabei ist das Entscheidende doch, dass der Mensch mit Gott in Ordnung kommt. Und das geht nur über diesen Weg der Gnade Gottes, dass der Mensch allein durch den Glauben an die Gnade Gottes in Christus Jesus vor Gott gerecht wird. Also durch die Gerechtigkeit, die ihm zugerechnet wird. Es geht also nicht in erster Linie um Antworten auf soziale Probleme oder dergleichen, sondern es geht um die zentrale Frage, wie wird der Mensch vor Gott gerecht? Wie kommt der Mensch mit Gott in Ordnung? Das ist das Entscheidende. Und alles andere ergibt sich daraus. Die entscheidende Aufgabe der Gemeinde Jesu lautet also, Menschen in die Gemeinschaft mit Gott zurückzuführen. Und nur dann können die Probleme politischer Art, gesellschaftlicher Art, unter dem Gesichtspunkt der Verherrlichung Gottes angepackt werden. Nur von daher kann auch der Sachverstand der Verantwortlichen vom Geist Gottes erleuchtet werden. Deshalb sollten wir nicht in erster Linie um Weisheit beten für unsere Politiker, sondern dass sie Buße tun und mit Gott in Ordnung kommen. Dann kommt auch die Weisheit. Die Gottesfurcht, die tiefe Achtung vor Gott, und damit ist eben verbunden dann auch eine tiefe Beugung und Demütigung vor Gott, ist immer eine Voraussetzung dafür, dass Gott auch das Herz eines Menschen und auch den Verstand eines Menschen mit Weisheit erfüllen kann. Das gilt natürlich auch für uns ganz persönlich. Wir wollen daran denken, dass wir in einer Zeit leben, die sehr oberflächlich ist. Und da ist es wichtig, dass wir uns intensiv mit den Grundwahrheiten der Heiligen Schrift immer wieder aufs Neue auseinandersetzen. In der sogenannten Berliner Erklärung, die damals abgegeben wurde, gegen die sogenannte Pfingstbewegung, heißt es unter anderem, der Mangel an biblischer Erkenntnis und Gründung, an heiligem Ernst und Wachsamkeit, eine oberflächliche Auffassung von Sünde und Gnade, von Bekehrung und Wiedergeburt, eine willkürliche Auslegung der Bibel, die Lust an neuen aufregenden Erscheinungen, die Neigung zu Übertreibungen, vor allem auch Selbstüberhebung, das alles hat dieser Bewegung den Weg geebnet. Das ist mir ganz, ganz wichtig, eine oberflächliche Betrachtung der Heiligen Schrift, ein oberflächliches Verständnis von Wiedergeburt und Bekehrung. Und darum ist es entscheidend für uns, dass wir Menschen, gerade in unserer Zeit, auch innerhalb der Gemeinde immer wieder auf das Zentrum des Evangeliums hinweisen. In dieser Lehre von der Rechtfertigungsgnade begegnen wir Gott selbst. Hier offenbart sich uns Gott in seinem Wesen, der Heiligkeit und der Gnade. Hier geht es nicht nur um Informationen über Gott, sondern hier geht es darum, dass wir Gott selbst begegnen. Wir dürfen uns unseres Gottes gewisser werden und hier kommen wir heraus aus der schwülen Gewitterluft eigener Frömmigkeit hinein in die klare, erquickende Luft dessen, was Gott in Christus getan hat. Da geht es nicht in erster Linie um das, was wir zu tun haben. Da geht es nicht um den Menschen in erster Linie, sondern es geht in erster Linie um das, was Gott in Christus Jesus getan hat. Wir wenden uns diesem Wort zu, dem aber, der mit Werken umgeht, wird der Lohn nicht aus Gnade zugerechnet, sondern aus Pflicht. Dem aber, der nicht mit Werken umgeht, glaubt aber an den, der die Gottlosen gerecht macht, dem wird sein Glaube gerechnet zur Gerechtigkeit. Stellen wir uns einmal vor, wir würden eine Umfrage starten, wir würden also die Leute auf der Straße fragen, was denkt ihr eigentlich, wen belohnt Gott bzw. wen bestraft Gott? Es ist nicht schwer zu erraten, wie die Antwort aussehen würde. Natürlich belohnt Gott die Guten und das Gute und Gott bestraft die Bösen bzw. das Böse. Das wäre mit Sicherheit die Antwort. So denken wir alle von Natur aus. Gott belohnt die Guten und er bestraft die Bösen. So lernen es ja auch die Kinder von klein auf. Im Reich Gottes allerdings sieht die Sache anders aus. Und da lesen wir hier in diesen Versen, und das ist eigentlich zum Jubeln und Anlass zu großer Freude, dass Gott die Gottlosen gerecht macht. Also nicht die Guten, sondern die Gottlosen gerecht macht und sie unter seinen Segen stellt. Das war zu allen Zeiten, gerade auch zu der Zeit, als der Apostel Paulus seine Missionsreisen unternahm und zunächst einmal immer wieder in die Synagogen hineinging, um den Juden das Evangelium zu bezeugen. Das war besonders damals ein großes Ärgernis für Menschen, die danach trachteten, Gott wohlgefällig zu leben und ihre eigene Gerechtigkeit vor Gott aufzurichten. Im Grunde genommen ist dieses Evangelium, das Paulus hier ausspricht, durch den Heiligen Geist zu allen Zeiten ein großes Ärgernis. Aber besonders da, wo Menschen alles daran setzen, um mit Gott in Ordnung zu sein, durch fromme Leistungen, durch Bemühungen, Gott wohlgefällig zu sein, gerade da ist dieses Evangelium ein großes Ärgernis. Gott macht die Gottlosen gerecht. Aber für solche, die der Heilige Geist von ihrer Gottlosigkeit überzeugt hat, ist das eine herrliche Botschaft. Es gibt nichts Schöneres und es gibt nichts Frohmachenderes in dieser Welt als diese Botschaft. Alles Schöne und alles Herrliche in dieser Welt verblasst zur Bedeutungslosigkeit angesichts dessen, was Paulus hier bezeugt durch den Heiligen Geist. Es gibt da eine kleine Geschichte von einem Mann, der dabei war zu verhungern und auf der Suche nach Nahrung, nach etwas Essenswertem, stieß er dann auf einen Beutel. Und war natürlich jetzt voller Hoffnung, dass sich darin etwas befinden würde, was seinen Hunger so in etwa stillen könnte. Und dann machte er diesen Beutel auf. Und was fand er darin? Lauter herrliche, wunderschöne Perlen. Zu einem anderen Zeitpunkt hätte er sich sicherlich darüber gefreut, aber jetzt in diesem Augenblick brauchte er etwas anderes. Es ging um seine nackte Existenz und da konnten ihm auch die schönsten Perlen nicht helfen. Er brauchte was zu essen. Ihr Lieben, wenn es um das Entscheidende geht, wenn es um unser Verhältnis zu Gott geht, wenn es einmal darum geht, selig zu sterben, dann helfen uns auch alle Reichtümer dieser Welt nicht. Die schönsten Dinge, die wir uns vorstellen könnten. Die schönsten Perlen. Und was es auch immer geben mag in dieser Welt, was das Herz des Menschen erfreut, können uns dann nicht helfen. Deshalb schreibt auch die Heilige Schrift, dass wir nicht mit Gold oder Silber, mit Geld und Gut erkauft sind, von unserem eitlen Wandel nach der Väterweise, sondern durch das Blut Jesu. Das ist das Kostbarste, was es gibt. Und nur dadurch können wir vor Gott bestehen und nur dadurch können wir einmal selig sterben und jetzt auch schon selig leben. Das ist das ganz Entscheidende. Schon im Alten Testament wird uns berichtet, dass Menschen durch den Glauben an die Gnade Gottes, an die Verheißungen, an die Gnadenverheißungen Gottes, die ja dann später erfüllt wurden, im Kommen des Messias gerecht wurden. Wir denken an Abraham, wir denken auch an David. Und beide erwähnt der Apostel Paulus hier in diesem Abschnitt. Er rahmt also diese beiden Verse, die uns jetzt beschäftigen, hier ein durch das Beispiel eines Abraham und durch das Beispiel eines David. Abraham wurde also gerecht durch den Glauben, nicht durch seine Werke. Und Paulus sagt in diesem Zusammenhang in Vers 3, denn was sagt die Schrift? Abraham hat geglaubt und das ist ihm zur Gerechtigkeit gerechnet worden. Die Juden dachten ganz anders darüber. Die Juden dachten, Abraham war ein frommer Mann, er war ein total hingegebener Mann, er war bereit, seinen Sohn für Gott zu opfern und darum war er vor Gott gerecht. Aber Paulus sagt und bezieht sich auf die Schrift, Abraham wurde durch den Glauben gerecht vor Gott, durch den Glauben an die Zusage Gottes. Er leitet das ein mit den Worten, denn was sagt die Schrift? Und darum geht es. Es geht ja nicht darum, wie ich darüber denke, wie man vor Gott gerecht wird. Es geht auch nicht darum, wie andere darüber denken. Sondern es geht darum, was sagt die Heilige Schrift? Wie wird man vor Gott gerecht? Das ist das Entscheidende. Hier gilt nicht das, was der Mensch denkt, sondern es gilt das, was die Schrift sagt. Und darauf nimmt Paulus hier Bezug. Also auf der einen Seite Abraham, auf der anderen Seite David, dem alle Sünde vergeben worden ist, als Kronzeugen der Gerechtigkeit aus dem Glauben. Im Alten Testament bereits. Und Paulus argumentiert ja immer wieder aus dem Alten Testament heraus. Das ist ihm ganz wichtig. Und in Kapitel 3 sagt er, dass schon im Alten Testament die Glaubensgerechtigkeit bezeugt wird. Auch in den vielen Opferhandlungen werden wir darauf hingewiesen. Nun, was meint Paulus jetzt hier mit den Worten, der mit Werken umgeht? Dem aber, der mit Werken umgeht, wird der Lohn nicht aus Gnade zugerechnet, sondern aus Pflicht. Was meint er damit? Nun, derjenige, der versucht, durch Werke, durch sein Tun, welcher Art auch immer, vor Gott gerecht zu werden. Das meint er mit dem Ausdruck, mit der Formulierung, mit Werken umgehen. Wir alle sind ja vom Leistungsdenken, vom Lohndenken geprägt. Das ist auch ganz normal in dieser Welt, ist auch grundsätzlich gar nicht verwerflich. Ohne diesen Gedanken, ohne diesen Leistungs- und Lohngedanken geht es nicht, funktioniert es gar nicht in dieser Welt. Das ist das ganz Normale. Stellen wir uns einmal vor, jemand würde am Ende des Monats sein Gehalt bekommen mit dem Vermerk ganz aus Gnaden, ohne Verdienst. Ja, das wäre doch sehr befremdlich für den Betreffenden. Entweder er würde sich schwer darüber ärgern oder aber er würde ein schlechtes Gewissen bekommen. Weil er davon ausgehen müsste, ja, hier will mir jemand deutlich machen, also du hast nicht genug gebracht in diesem Monat, ja, deshalb kriegst du deinen Lohn jetzt ganz aus Gnaden, unverdient, gratis. Also, das wäre eine befremdliche Geschichte. Jemand, der eine gewisse Arbeit leistet in unserer Zeit, bekommt den dementsprechenden Lohn. Das ist das Normale. Nun übertragen wir dieses Denken allerdings ganz automatisch auf das Reich Gottes. Und wie ich bereits erwähnt habe, gingen die Juden davon aus, Abraham war ein frommer Mann und es wurde ihm seine Frömmigkeit jetzt als Verdienst angerechnet. Das heißt, Gott sah sich dazu verpflichtet, Abraham auch dementsprechend zu belohnen. Das heißt, der Gute, der Fromme wird von Gott belohnt. Das ist ganz normal, dieses Denken, ein natürliches Denken des menschlichen Herzens. Gott ist also verpflichtet, uns zu belohnen und zu segnen. Und so sagt es der Apostel Paulus, für den Fall, dass man mit Werken umgeht. Dem aber, der mit Werken umgeht, wird der Lohn nicht aus Gnade zugerechnet, sondern aus Pflicht. Das heißt, ich bringe etwas an Frömmigkeit, ich gehe zum Gottesdienst, ich lese meine Bibel, ich bete, ich bin vielleicht auch missionarisch aktiv und nun, Herr, bist du doch verpflichtet, mich zu segnen. Genau das ist es, was Paulus hier meint. Nun habt ihr vielleicht gemerkt, in dem, was ich sagte, dass ich es schon auf die Gemeinde Jesu übertragen habe. Zunächst einmal gilt es ja den Menschen, die außerhalb der Gemeinde Jesu stehen. Da ist das ganz normal für den nicht wiedergeborenen Menschen, dass er denkt, ich tue etwas ganz Bestimmtes, ich gebe etwas, ich besuche den Gottesdienst und dergleichen. Und Gott ist verpflichtet, mich deshalb zu segnen. Darum bekomme ich auch einen Segen. Und bekommt er nicht den Segen, den er sich von Gott erhofft, dann wird er gnatschig. Dann kann es sogar dahin führen, dass er Gott für immer den Rücken zukehrt und sagt, Gott hat meine Wünsche nicht erfüllt. Ja, so haben wir es neulich noch gehört, so wurde es mir berichtet von jemandem, den wir hier ausgeschlossen haben aus der Gemeinde, weil er in groben Sünden lebte, mit dem Ziel, dass er zurechtgebracht würde. Da hat er zu jemandem gesagt, nun, hat inzwischen seine Bibel zerrissen, nun, Gott hat mir meine Wünsche nicht erfüllt. Bitte. Ja, ich tue etwas und Gott ist verpflichtet, mir seinen Segen zu geben. Nun beziehe ich es aber nicht nur auf solche außerhalb der Gemeinde, sondern auf solche, die in der Gemeinde leben. Und ist das nicht auch manchmal unser Problem, ihr Lieben? Sind wir völlig frei von diesem Denken? Ich habe heute Morgen meine stille Zeit gemacht, ich habe die Bibel gelesen, ich habe gebetet und nun muss Gott mich doch heute segnen, oder nicht? Aufgrund einer frommen Leistung, aufgrund etwas, was ich selbst getan habe, erwarte ich nun den Segen Gottes. Damit wir uns nicht missverstehen, und ihr kennt mich ja gut, hoffentlich, habe ich nichts gegen das Bibellesen einzuwenden, im Gegenteil. Und auch nichts gegen das Gebet, im Gegenteil. Wir können gar nicht genug beten. Aber wir neigen eben von unserer Natur dazu, unser Vertrauen darauf zu setzen, auf etwas, was wir tun, was wir praktizieren, was an sich sehr gut und sehr wertvoll ist. Sogenannte Gnadenmittel nennt man das ja auch. Auch wenn wir gleich am Abendmahl teilnehmen. Aber wir setzen unser Vertrauen darauf. Das sind die feinen Gesetzeswege im Herzen eines wiedergeborenen Menschen. Und die muss Gott aufdecken. Die muss er ans Licht bringen. Was ist die Folge davon? Wenn ich in diesem Denken verharre, was ist die Folge davon? Nun, dann bin ich eben besser als der nicht so viel in der Bibel liest. Dann bin ich eben besser als der nicht so viel betet wie ich. Und nicht so missionarisch gesinnt ist wie ich. Dann bin ich doch ein Stückchen besser als der andere, oder nicht? Das ist die Folge dieses Denkens. Gott ist verpflichtet, mich zu segnen. So würden wir das natürlich nie formulieren. Ach, wir sind doch so feine Leute, oder nicht, ja? Wir würden uns doch nicht so ausdrücken. Das würden wir nicht tun. Dazu sind wir zu vornehm. Nein, aber tief drin im Herzen, da steckt es. Ganz gewaltig und zeigt sich immer wieder in unserem Verhältnis zu anderen Menschen, dass wir doch ein Stückchen, eine Stufe höher stehen als sie. Das muss der Heilige Geist ans Licht bringen, ihr Lieben. Das muss er offenbar machen, dass wir dazu neigen, unser Vertrauen auf etwas zu setzen, das wir tun. Ein krasses Beispiel dafür ist der zweite Sohn im Gleichnis vom verlorenen Sohn. Ihr alle kennt dieses Gleichnis zur Genüge, aber mich packt es immer wieder, wenn ich darüber nachdenke. Finde auch mein eigenes Herz darin, gerade im zweiten Sohn, ja. Ich sage manchmal dem Herrn, ich bin der erste und bin der zweite Sohn. Und der Schlimmere ist der zweite. Das ist der Pharisäer in mir, der die anderen richtet. Wir haben das ja heute Morgen in der Einleitung gehört, ja. Wir machen uns gerne zum Richter über andere. So, die tiefen Wurzeln dafür liegen in unserer Selbstgerechtigkeit, in unserem Pharisäismus. Wer kann ihn nicht verstehen, den zweiten Sohn? Da kommt er vom Feld. Das heißt, er kommt von der Arbeit. Er kommt vom Feld, er hat schwer geschuftet. Und da hört er schon aus der Ferne, da ist irgendwie was los zu Hause. Da hört er Musik und Freudengeschrei und das kommt ihm sehr verdächtig vor. Das kannte er nicht, weder aus seinem Herzen noch aus der Praxis, wie wir ja später lesen, auch in diesem Gleichnis, in dem, was er seinem Vater sagt. Das kommt ihm verdächtig vor. Freude ist ihm verdächtig, das kennt er eigentlich gar nicht. Er kennt nur Leistung, Arbeiten, Schuften. Mit welchem Ziel? Was sagt er dem Vater? Ich habe deine Gebote nie übertreten und du hast mir nie einen Bock geschlachtet. Das heißt also, die ganze Zeit hat er schwer gearbeitet, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen, um einen bestimmten Segen von seinem Vater zu bekommen. Und da können wir uns vorstellen, wie schwer der sich geärgert hat, in welch einem Frust der sich befunden hat, als nun sein Bruder, den er ja gar nicht mehr als solchen bezeichnet, sondern dieser dein Sohn, sagt er, keine Liebe in seinem Herzen, Selbstgerechtigkeit kennt keine Liebe. Als nun dieser erste Sohn zurückkommt und wird von dem Vater empfangen, als hätte er nie eine einzige Sünde getan, obwohl er alles gut verprasst hat und schwer in Sünde gelebt hat. Da können wir uns vorstellen, wie der sich geärgert hat. Und das ist unsere Art, ja. Das ist diese selbstgerechte Art, die arbeitet und arbeitet und fromme Leistung bringen will, damit Gott uns nun endlich den Segen gibt, den wir doch von ihm schon so lange erbetet haben und nachdem wir uns doch so intensiv sehnen. Keine Freude, keine Liebe und auch kein Glaube, sodass der Vater zu ihm sagen muss, hör mal, mein Sohn, alles was mein ist, ist doch dein, ja, greif doch nur zu. Er kannte das Herz seines Vaters nicht. Also, wir können ihn sehr gut verstehen, warum, weil wir selbst so sind. Oder aber, wir sind noch gar nicht davon überzeugt, dass wir selbst so sind. Ich befürchte, dass es manche in der Gemeinde Jesu gibt, die in einer gewissen Verblendung leben. Sie haben kein Licht über sich selbst. Sie haben kein Licht über ihr eigenes Herz oder zu wenig Licht. Wir sollten darum beten, Herr, schenk uns Licht über uns selbst, dass wir uns selbst erkennen. Die Folge davon ist immer, dass wir den Herrn Jesus umso mehr in seiner Gnade und Liebe und Barmherzigkeit erkennen. Nun spricht Paulus ja hier von den guten Werken. Ja, er spricht von guten Werken, von Werken. Nein, er spricht nicht von guten Werken, er spricht von Werken. Von guten Werken spricht Paulus auch. Sehr oft, ich habe mir etliche Stellen notiert hier, sehr oft im Titusbrief, immer und immer wieder, ich will diese Stellen jetzt nicht vorlesen, immer und immer wieder spricht er von der Notwendigkeit der guten Werke im Leben der Gotteskinder. Also im Leben derer, die wiedergeboren sind. Sie sind sehr wichtig, diese guten Werke. Wie kommt Paulus jetzt dazu zu sagen, dem aber, der nicht mit Werken umgeht, glaubt aber an den, der die Gottlosen gerecht macht, dem wird sein Glaube gerechnet zur Gerechtigkeit. Ist das nicht ein Widerspruch? Auf der einen Seite rühmt er die guten Werke im Leben eines Gotteskindes, auf der anderen Seite scheint er sie durchzustreichen. Ich sage, scheint er sie durchzustreichen, denn er spricht nicht hier von guten Werken, sondern von Gesetzeswerken. Die Schrift macht einen klaren Unterschied zwischen guten Werken und Gesetzeswerken. Gute Werke sind die, die man tut aus Dankbarkeit für Golgatha, die der Heilige Geist dann in uns wirkt. Das ist Frucht, die der Heilige Geist schenkt. Das sind gute Werke, die im Leben eines Gotteskindes mehr und mehr auch sichtbar werden sollten. Das ist ja das große Thema auch des Jakobusbriefes. Das sind gute Werke, sehr wichtig, sehr kostbar, aber nicht vor dem Kreuz, sondern hinter dem Kreuz, als eine Frucht der Gerechtigkeit, die wir empfangen haben aus Gnaden, nicht aus den Werken. Gesetzeswerke sind immer solche, die man tut, um etwas zu erreichen, um einen Segen zu bekommen, um sich bei Gott angenehm zu machen, um vor Gott bestehen zu können. Das sind Gesetzeswerke. Und diese Gesetzeswerke meint Paulus hier in diesen Versen. Wer mit solchen Werken umgeht, dem scheint Gott verpflichtet zu sein. Nun, Gott weiß sich auch verpflichtet. Er gibt dem Betreffenden das, was er verdient hat. Und was hat er verdient? Das Gericht. Nichts anderes. Denn seine Werke sind kümmerlich. Die Werke des besten Menschen in dieser Welt sind kümmerlich, sind unvollkommen. Also bekommt er das, was er verdient hat, nämlich das Gericht Gottes. Und letztlich die ewige Verdammnis. Aber selig werden kann man nur, wenn man an den glaubt, der die Gottlosen gerecht macht. Und dann eben von daher ist es klar, dass der Heilige Geist auch das Leben verändert und auch gute Werke, gute Früchte in unserem Leben wirkt. Bei dem einen mehr, bei dem anderen anders. Wir mögen da hier und da an bestimmten Stellen in unserem Glaubensleben hängen und Probleme haben, aber grundsätzlich geschieht es doch auch bei jedem. Also aus Dankbarkeit für Golgatha. Was sind das für Menschen, gottlose Menschen? Da denken wir an einen Zachäus. Das war ein gottloser Mensch, das war ein Betrüger. Oder an diesen ersten Sohn im Gleichnis vom verlorenen Sohn. Das war ein gottloser Mensch. Da haben wir da gar keine Probleme damit, das auch so wahrzunehmen und so zu bestätigen. Aber Paulus war vor seiner Bekehrung auch ein gottloser Mensch. Einer, der von sich sagen könnte, unsträflich im Gesetz, der alles tat, was an Vorschriften gegeben war, als Pharisäer, vorbildlich in jeder Hinsicht und doch gottlos. Gottlos, weil er sein Vertrauen nicht auf die Gnade Gottes setzte, sondern auf sich selbst und auf seine eigene Frömmigkeit. Kein Unterschied, ihr Lieben, zwischen dem einen und dem anderen. Zwischen dem, der moralisch gesehen tief im Sumpf der Sünde gesteckt hat und einem moralisch gesehen vorbildlichen Menschen. Kein Unterschied vor Gott. Gottlos nennt das die Bibel. Gottlos nennt die Bibel beide Typen. Die Frage ist, wen liebst du am meisten? Liebst du wirklich Gott am meisten? Wenn nicht, bist du gottlos. Jeder Mensch, der Gott nicht über alles liebt, ist ein gottloser Mensch. Auch der Beste ist ein gottloser Mensch. Und das muss uns auch immer wieder deutlich werden, auch als Gemeinde Jesu. Das sind Dinge, das ist mir sehr wichtig, dass wir das begreifen, das sind Dinge, das sind Wahrheiten, die haken wir nicht ab bei unserer Bekehrung, wenn wir von Neuem geboren werden, dass wir sagen, na ja, das gehört alles der Vergangenheit an, dass damit habe ich überhaupt nichts mehr zu tun, ja, mit meiner Sündhaftigkeit habe ich gar nichts mehr zu tun. Ich bin ein Kind Gottes, ich bin gerecht vor Gott und so weiter. Das stimmt alles und trotzdem haben wir mit diesen Dingen immer wieder zu tun. Ich kann mich noch gut daran erinnern, dass ich sehr viele Predigten gehalten habe über Römer Kapitel 7. Das liegt jetzt einige Jahre zurück. Und da hatten wir ein Ehepaar in unserer Mitte, das nach einer gewissen Zeit die Versammlung verlassen hat. Mit welcher Begründung? Ja, wir haben doch mit dem Gesetz nichts mehr zu tun, ja. Was predigt er jetzt Sonntag für Sonntag über Römer 7, über die Frage nach dem Gesetz? Aber wie wichtig ist das, dass wir vertieft über diese Dinge nachdenken? Und wie froh können wir werden über das Evangelium, wenn wir Römer 7 besser verstanden haben als je zuvor, als am Anfang unseres Glaubenslebens? Hören wir einmal, was Spurgeon sagt. Ich fühle, so sagt er, dass ich abgesehen von Gottes allmächtiger Liebe, wenn man das mal ausklammert, wenn man die Liebe Gottes, wenn man die Gnade Gottes einmal ausklammern würde, abgesehen davon, bin ich ein Klumpen von Unwürdigkeit, eine Masse von Verderben, ein Haufen von Sünden. Das spricht er aus als Gläubiger. Ein Ungläubiger hat diese Erkenntnis gar nicht. Aber wir als Gläubige werden tiefer hineingeführt in den Abgrund unserer Sündhaftigkeit. Das sind schmerzliche Prozesse, ihr Lieben. Aber das muss Gott tun. Ich weiß mit voller Gewissheit, dass ich durch den Glauben an Christus gerechtfertigt worden bin und behandelt werde, als wenn ich vollkommen gerecht wäre und dass ich zu einem Erben Gottes und Miterben Christi gemacht bin. Das weiß er. das weiß ein Gotteskind gleichzeitig. Ein Klumpen von Unwürdigkeit, eine Masse von Verderben, ein Haufen von Sünde, wenn es mich selbst betrifft, ohne die Gnade Gottes in Christus Jesus. Und gleichzeitig weiß ich, ich bin gerecht, ich bin abgewaschen. Es ist alles in Ordnung zwischen Gott und mir durch die Gnade Jesu. Ich bin Erbe und Miterbe Christi, Erbe des Himmelreiches. Und dennoch gehöre ich von Natur zu den Sündigsten. Ja, beides, ihr Lieben. Die Reformatoren sprachen von Sünder und Gerechter zugleich. Zugleich, nicht nacheinander, sondern zugleich. Es gibt auch ein Nacheinander in der Bibel. Aber für ein Gotteskind ist es wichtig, dass es immer wieder das erkennt, was ich in mir selbst bin und was ich in Christus bin. Und was wir haben vor Gott, das haben wir nur in Christus Jesus. Außerhalb von Christus ist nur Verderben. Auch für ein Gotteskind. Nur Verderben. Was wir also haben vor Gott, was Bestand hat, hat vor Gott, womit wir sein Herz erfreuen können, das ist Christus und er ganz allein und das, was er in uns wirkt. Aber zunächst einmal, was uns in ihm zugerechnet ist. Völlig unabhängig von irgendetwas, was wir tun. Abraham war ein gottloser Mann. Oh, wenn wir das gesagt hätten damals, ja? Das sagt Paulus praktisch mit diesen Worten. Wenn er von Abraham spricht und sagt dann anschließend, dass Gott die Gottlosen gerecht macht und sagt, Abraham wurde gerecht durch den Glauben, dann bedeutet das nichts anderes, als dass Abraham ein gottloser Mann war. Das muss ein Ärgernis gewesen sein. Für die Juden, die ihren Stammvater so hoch hielten. Abraham war nicht besser als du und ich. Bevor Gott ihn berief, diente er den Götzen. Und auch als Gott ihn berufen hatte, tat er manche Dinge, die vor Gott nicht in Ordnung waren. Sie entsprangen seinem gottlosen Wesen. Jeder Mensch, der in diese Welt hineingeboren wird, von seiner Empfängnis an, ist schon gottlos. Von Adam her. Auch Abraham. Und David. Und nun darfst du kommen. Auch du als Gottloser. Vielleicht auch ganz neu, nachdem der Herr dir einiges an Sünde und Schande in deinem Herzen aufgedeckt hat, vielleicht auch an Lieblosigkeit im Umgang mit anderen Menschen. Du darfst ganz neu kommen. Wenn du deine Gottlosigkeit neu erkannt hast, dann gibt es nur eine Zuflucht und das ist der Herr Jesus. Und da ist dieses Wort doch ein herrliches Wort, nicht nur für Leute, die nach außen stehend sind, die wir gewinnen wollen, sondern für dich und für mich, für Gottes Kinder, der die Gottlosen gerecht macht. Gott macht die Gottlosen gerecht. Du darfst so kommen, wie du bist. Ich sage manchmal dem Herrn, Herr, wenn ich nicht so kommen darf, wie ich bin jetzt, mit meiner Reuelosigkeit, da geht es mir manchmal nur um die Folgen der Sünde, aber nicht darum, dass ich Gott betrübt habe. Wenn ich nicht so kommen darf, wie ich bin, da ist nichts zu holen, aber auch gar nichts, dann bin ich verloren. Dann bin ich verloren. Aber ich darf so kommen, wie ich bin. Und ich darf mich einreihen lassen hier und darf sagen, ja, Herr. Manchmal, wenn ich hier alleine bin, dann sage ich zum Herrn, dann möchte ich mich hinsetzen. Neulich habe ich mich auf den letzten Stuhl da hinten gesessen. Herr, wenn nur du redest, wir setzen uns alle zusammen auf die Sünderbank, ohne Ausnahme, alle gleich, sündig, gottlos und rühmen nichts anderes als die Gnade unseres Herrn Jesus. Was bleibt uns denn? Was bleibt dir denn, wenn Gott in dein Herz und Leben ganz neu hineinleuchtet? Da bleibt dir nur Christus. Da bleibt dir nur dieses herrliche Wort, dass Gott die Gottlosen gerecht macht. Eigentlich doch eine ungerechte Angelegenheit, möchte man sagen, oder? In den Sprüchen lesen wir ein wichtiges Wort. Wir kommen langsam zum Schluss. Lesen wir ein wichtiges Wort, das lautet und scheint dem ganz entgegen zu sein, Sprüche Kapitel 17, Vers 15. Wer den Schuldigen gerecht spricht und den Gerechten schuldig, die sind beide dem Herrn ein Greuel. Also, wer den Schuldigen gerecht spricht, wer den Gottlosen gerecht macht, der ist Gott ein Greuel. Gott macht die Gottlosen gerecht. Und doch ist es so. Und wo ist die Lösung? Wo ist die Lösung? Die Lösung ist auf Golgatha. Nirgendwo anders als dort. Das, was wir auch gleich im Abendmahl feiern. Der Herr Jesus trug deine und meine Gottlosigkeit, und ist dafür gerichtet worden. Und deshalb kann Gott dich und mich Gottlosen gerecht machen. Meine Gottlosigkeit wird ihm zugerechnet und seine Gerechtigkeit wird mir zugerechnet. Sein kostbares Leben, seine Hingabe, seine Liebe zum Vater und zum Nächsten. Alles, was in ihm ist, wird mir zugerechnet. Darum kann Gott mich Gottlosen gerecht machen. Deshalb hat er Abraham gerecht gesprochen durch den Glauben. Deshalb auch einen David, dem die Sünden vergeben worden sind. Selig ist der Mann, dem der Herr die Sünde nicht zurechnet. Die Sünde Davids wurde später dem Herrn Jesus am Kreuz zugerechnet. Deshalb war David frei davon. Und so dürfen wir dieses Wort für uns in Anspruch nehmen. Mir ging vor einiger Zeit ganz neu durchs Herz. Da konnte ich das verstehen. Da starb der Herr Jesus dort am Kreuz und man sagte, er sei der Messias. Und er selbst hat es von sich behauptet, dass er der Messias sei. Und er starb am Kreuz. Jetzt stellen wir uns einen gläubigen Juden vor, der sich auskannte in der Heiligen Schrift. Der musste doch an dieses Wort denken, verflucht ist jeder Mann, der am Holz hängt. Und hier am Kreuz hängt, verflucht. Das kann doch nicht der Messias sein, wenn der hier diesen Tod stirbt. Das ist ja ein verfluchter Mann, wie kann der Messias sein? Seht mal, und da bedarf es des Heiligen Geistes, der ausgegossen wurde zu Pfingsten und auch die Herzen der Jünger erleuchtete, dass sie erkannten, ja, er starb ja dort an meiner Stelle, Jesaja Kapitel 53. Er hat ja den Fluch, den ich verdient habe, an meiner Stelle auf sich genommen. Das Geheimnis der Stellvertretung. Dann weiß ich doch, ich stehe jetzt unter dem Segen Gottes, ich bin gerecht vor Gott, weil er mich gottlosen Menschen gerecht gemacht hat, durch das, was er an meiner Stelle vollbracht hat. Ist das nicht eine herrliche Botschaft, die wir hier haben? So dürfen wir dann hier heute Morgen das Abendmahl feiern, als solche, die sagen dürfen vor dem Herrn, Herr, es tut mir von Herzen leid, aber da ist bei mir in mir selbst nichts zu holen. Aber ich verlasse mich jetzt ganz und völlig auf dich und darauf, dass du am Kreuz mich gottlosen Menschen vor Gott gerecht gemacht hast. Dem aber, der nicht mit Gesetzeswerken umgeht, glaubt aber an den, der die Gottlosen gerecht macht, dem wird sein Glaube gerechnet zur Gerechtigkeit. Der Herr mag uns dazu seinen Segen schenken. Amen.